Toll, so ein Lied zu singen, was uns in eine Gemeinschaft von Christinnen und Christen bringt, die seit 800-900 Jahren dieses Lied singen, zur Ehre Gottes. Sehr schön. Ein Rabbi betet zu Gott. Er hat ein großes Anliegen und betet: Lieber Vater, stell dir vor, Gott, mein Sohn ist Christ geworden. Dann geschieht das Wunder und Gott antwortet: Na und? Meiner auch. Der Rabbi betet weiter: Und was hast du getan, Gott? Und Gott antwortet: Ein neues Testament geschrieben. Lasst uns beten. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du uns diesen Tag geschenkt hast, deinen Sohn geschenkt hast. Und dir, Jesus, danke ich dafür, dass wir diesen Tag feiern können, weil du auferstanden bist, weil du den Tod besiegt hast. Segne uns jetzt bitte. Amen. Um die Schlacht beim Marathon, da rankt sich die Legende des Boten Paidipides. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und in der verbreitetsten Version, die man auch so, glaube ich, kennt, da soll er die Kunde des Sieges aus dem Marathon, aus dem Ort Marathon nach Athen bringen. Ungefähr 40 Kilometer und er läuft dorthin, die Zeit ist nicht übermittelt. Und nach der Überbringung, er steht auf dem Areopag, dem großen Platz in Athen, und da schreit er: Wir haben gewonnen. Und dann gibt der Tod um. Atemlos, im wahrsten Sinne des Wortes. Also er hat keinen Atem mehr. Ich bin ja auch einmal Marathon gelaufen und ich habe mich ähnlich gefühlt. Ich kann das sehr gut verstehen. Ich habe es aber überlebt. Atemlos, das ist nicht das Erste, was uns einfällt, oder? Da gibt es dieses Lied. Atemlos. Das war jetzt ganz anders als bei Helene Fischer. Nicht durch die Clubs dieser Stadt, sondern nach Athen. Gewonnen. Nicht nur er hat irgendwie nicht gewonnen. Er hat verloren. Also er ist gestorben. Ich weiß nicht, wie das mit der Fitness der Frauen war, die an das Grab gekommen sind, an dem Sonntagmorgen nach Karfreitag. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie, egal ob sie gelaufen sind oder gegangen sind, ein rasendes Herz hatten. Was ist da alles passiert? Wenn man sich die Evangelien anschaut, dann ist diese letzte Woche, nimmt den größten Teil der Evangelien ein. Was ist da alles passiert? Noch immer durcheinander, eine tiefe Traurigkeit in ihren Herzen, Fassungslosigkeit. Die Frauen waren die Ersten am Grab. Die Männer haben vielleicht noch geschlafen. Oder sie haben sich einfach nur eingeschlossen. Das ist nachgewiesen. Die Frauen sind auf jeden Fall raus und haben sich aufgemacht ans Grab. Aber da gab es ja noch diesen riesigen Stein, den die Frauen nicht bewegen konnten. Ich lese aus Matthäus 27, Abvers 62. Am nächsten Tag, dem ersten Tag nach dem Passafest, gingen die obersten Priester und Pharisäer zu Pilatus und sie sagten: Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Verführer, als er noch lebte, einmal gesagt hat: Nach 3 Tagen werde ich von den Toten auferstehen. Wir möchten dich deshalb bitten, das Grab bis zum 3. Tag versiegeln zu lassen. Das wird seine Jünger daran hindern, zurückzugehen, seinen Leichnam zu stehlen und dann allen zu sagen, er sei wieder lebendig. Denn wenn das geschieht, wird der Betrug noch schlimmer sein als vorher. Pilatus erwiderte, er schien irgendwie immer so ein bisschen genervt zu sein: Nehmt Wachen, sichert das Grab so gut ihr könnt. Hat er was Falsches gesagt? Also versiegelten sie das Grab und stellten Wachen auf, die es schützen sollten. Ich hab mich gefragt und dann habe ich es nachgelesen, was bedeutet denn dieses Versiegeln? Also hat man Gipsmörtel genommen und das ganz dicht gemacht um den Stein. Ganz dicht gemacht. Das war sehr unüblich, auch für damalige Zeiten. Es war auf jeden Fall ganz sicher. Und selbst sehr starke Männer, die man gebraucht hat, um diesen Stein überhaupt zu bewegen, der war in so einer Senke, in so einer Rille eingebaut, man musste den also bergauf bewegen, konnten das nicht ohne Werkzeug tun. Das wussten die Frauen noch nicht. Das geschah ja in dieser Zeit. Sie dachten, sie könnten vielleicht die Wachen den Stein wegrollen, damit sie den Leichnam salben konnten. Ich lese weiter, Matthäus 28 inzwischen. Am Sonntagmorgen in aller Frühe gingen Maria Magdalena und die andere Maria hinaus zum Grab. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam, den Stein beiseite rollte und sich darauf niederließ. Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst und als sie ihn sahen, fielen sie zu Boden und blieben wie tot liegen. Unglaublich, oder? Also wirklich unglaublich. Es ist nicht so gerade eine Geschichte, die man seinen Nachbarn beim Grillfest erzählt. Und überhaupt, diese ganzen unterschiedlichen Berichte in den Evangelien beweisen doch die Erfindung, oder? Die Pharisäer hatten recht. Wenn hier jemand lebt, dann ja wohl der Mythos. Mal ist von einer Frau die Rede, du hast es ja auch schon gesagt, dann von mehreren, mal waren die Jünger dabei, dann wieder nicht. Mal ein Engel, mal zwei, mal war Jesus im Grab, mal auf dem Weg. Sehr viel durcheinander. Vier Brüder, die im Laufe ihres Lebens sehr reich geworden waren, wollten ihre alt gewordene Mutter ein besonderes Geschenk zu ihrem Geburtstag machen. Und der Älteste sagte, ich kaufe Mutter ein neues Haus. Sie wird staunen. Und der Zweite sagte, ich spreche mit meinem Mercedes-Händler. Er soll ihr einen neuen 500 SLK vor die Tür stellen. Und der Dritte sagte, ich werde Mutter ein Heimkino mit Dolby Sound Surround System ins Wohnzimmer stellen. Der Jüngste dachte nach und sagte dann, wisst ihr, Mutter liebt doch so sehr in der Bibel zu lesen. Leider sind ihre Augen in letzter Zeit so schlecht geworden. Kürzlich hörte ich von einer Gemeinde, die hat einen Papagei ausgebildet. Und dieser Papagei kann die gesamte Bibel zitieren. 20 Pastoren haben 12 Jahre lang mit ihm gearbeitet. Ich werde diesen Papagei für Mutter kaufen. Er kostet mich 10 Jahre lang 100.000 Euro pro Jahr. Aber das ist es mir wert. Als der Geburtstag vorüber war, erhielten die Brüder von ihrer Mutter einen Brief, jeweils einen Brief. Sie schrieb an den Ältesten, danke für das neue Haus mit den vielen Zimmern. Ich wohne nur in einem Zimmer, muss aber das ganze Zimmer sauber halten, das ganze Haus sauber halten. Trotzdem danke. Dem Zweiten schrieb sie, danke für das Auto, es steht in meiner Garage. Leider kann ich mit meinen schlechten Augen nicht mehr fahren. Trotzdem, danke. Dem Dritten schrieb sie, danke für das Heimkino mit 50 Sitzplätzen und der tollen Leinwand. Leider sind alle meine Freunde schon gestorben und alleine macht es ehrlich gesagt nicht so viel Spaß. Nur dem Jüngsten schrieb sie, mein geliebter Sohn. Du allein hast dir wirklich Gedanken gemacht. Ich bin so glücklich. Du hast genau das getroffen, was mir gut tut. Gott segne dich. Das Hühnchen war vorzüglich. Was lehrt uns diese Geschichte? Bei manchen hat es ein bisschen gedauert gerade, oder? Was lehrt uns diese Geschichte? Nicht jedes teure Geschenk ist auch ein wertvolles Geschenk und nicht jeder Papagei ist ein Hühnchen. Ich will sagen, manchmal muss man etwas genauer hinschauen. Manchmal muss man etwas genauer hinschauen, um wirklich zu verstehen. Auch bei der Geschichte der Auferstehung muss man etwas genauer hinschauen. Da sind die unterschiedliche Anzahl der Grabtücher, da ist die unterschiedliche Anzahl der Engel und der Frauen und der Jünger plötzlich nicht mehr so entscheidend. Weil vielleicht eigentlich etwas anderes im Mittelpunkt steht. Da war doch was. Wo sollten wir genauer hinschauen bei diesen Berichten? Worauf kommt es in dieser Geschichte an? Jesus ist auferstanden. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist weg. Ich habe ein paar Sachen, die wir uns merken können heute. Ich hoffe, dass... Ja, genau. Das Erste... Wir dürfen damit rechnen, dass Jesus sehr ungewöhnliche Dinge tut. Das bleibt bis heute bestehen. Damals hat er angefangen. Und das Zweite, wir dürfen damit rechnen, dass Jesus uns manchmal schockt. Ich lese den Bibeltext weiter. Der Engel sprach die Frauen an, habt keine Angst, ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde, er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden, wie er gesagt hat. Und kommt und seht, wo sein Leichnam gelegen hat und nun geht und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist und ihnen nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen. Merkt euch, was ich euch gesagt habe. Die Frauen liefen schnell vom Grab fort. Sie waren zu Tode erschrocken, doch zugleich außer sich vor Freude. So schnell sie konnten, liefen sie zu den Jüngern, um ihnen auszurichten, was der Engel ihnen gesagt hatte. Da waren sie wirklich atemlos, nachweislich, hier kann man es lesen. Habt keine Angst. Leichter gesagt als getan. Wenn man Angst hat und dann jemand sagt, habt keine Angst, dann ist die Angst nicht sofort weg. Jedenfalls bei mir nicht. Das ist ja auch keine alltägliche Situation gewesen. Der Stein ist weg aus dem Siegel des Todes, ist plötzlich so eine Kanzel für die Auferstehung geworden. Der Engel stand auf diesem Stein oder saß, er hat sich dann niedergelassen, kann man lesen. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Dieses Erdbeben an Karfreitag, als Jesus starb, das hatte die Grundfesten ihres Lebens mit erschüttert. Alles, worauf sie ihr Leben ausgerichtet hatte, war plötzlich erschüttert. Und das Erdbeben an Ostern erschüttert uns bis heute in unserem Weltbild. Gibt's auch gar nicht. Auferstehung. Aber ihr, die ihr zu ihm gehört, ihr braucht keine Angst haben. Kommt und seht. Es stimmt, ich helfe eurem Unglauben. Seht selbst, guckt nach. Und dann geht und sagt es den anderen. Diese Nachricht muss raus an alle anderen. Sie waren zu Tode erschrocken und gleichzeitig voller Freude. So schnell sie konnten, rannten sie los, atemlos. Wenn man sich die Geschichte im Johannesevangelium anschaut, dann kann man da lesen, dass Maria zwei Engel an der Grabestätte sieht, einen am Fußende und einen am Kopfende. Und dann wird sie gefragt, warum weinst du? Naja, bei Beerdigungen. Warum weinst du? Diese Frage würde uns wahrscheinlich nicht einfallen. Sie haben meinen Herrn, meinen Jesus weggenommen. Ich weiß nicht, wo er ist. Dann hört sie plötzlich eine Stimme hinter ihr. Warum weinst du? Wen suchst du? Maria aber denkt, es ist der Gärtner und er kennt Jesus nicht. Hast du ihn genommen? Wo ist er? Dann sagt Jesus zu ihr, Maria. Dann dreht sie sich um und sagt, Rabuni, mein Meister, mein Herr. Als nächstes dürfen wir uns merken, wir dürfen damit rechnen, dass wir Jesus nicht immer gleich erkennen. Bis heute so. Und das Vierte, wir dürfen damit rechnen, dass Jesus immer weiß, wer wir sind. Ich habe die ganzen Berichte nochmal nachgelesen. Als Maria mit ihrem Namen angesprochen wird, da erkennt sie, als wenn ihr die Augen aufgehen. Ob das die Stimme war oder ob es einfach ihr Herz getroffen hat, sie hat gemerkt, ich bin gemeint. Jesus spricht zu ihr. Deshalb fünftens, wir dürfen damit rechnen, dass Jesus unseren Namen kennt und uns persönlich meint. Aus dieser Geschichte kann man ja sehr viel lernen. Zum Beispiel, dass Gott auf jeden Fall Steine bewegen kann. Das ist auch gut so, denn Steine können sehr lästig sein. Ich habe das hier vielleicht schon mal erwähnt, dass ich ab und zu wandere. Und da sind es ja diese ganz kleinen Steinchen, die man kaum sehen kann. Wenn man so einen mit sich führt, an falscher Stelle, zum Beispiel in einem Schuh, das kann Amatyrium sein. Das ist... Und wenn man dann vielleicht gerade nicht die Möglichkeit hat, das irgendwie zu ändern, dann ist das sehr, 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 sehr nervend. Als wenn die Rettung so nah ist und man kann es doch irgendwie nicht ändern. Ein Freund erzählte mir diese Woche, er war in Wien und dann hat er seine Straße lang gegangen und dann hat er da ein Gefangenenhaus gesehen. Gefängnis würden wir sagen. Gefangenenhaus gesehen und direkt auf der anderen Seite war ein Metallhändler. Und da war ein riesiges Schild. Er sagt, das war bestimmt so 2 mal 1 Meter. Und dort stand groß drauf, Schlüssel aller Art. Und er sagte, die müssen also jeden Tag aus der Zelle rausgucken, 10 Meter, 15 Meter, Schlüssel aller Art. Die Rettung so nah, zum Greifen nah. Aber dann sind da diese Steine. Diese Steine, die uns manchmal im Weg gelegt werden. Und die sind manchmal ganz schwer. Das sind schwere Lasten, die uns vielleicht davon trennen, zuzugreifen, wo es diese Errettung gibt, wo es diese Möglichkeit, diesen Weg gibt. Steine können Wege blockieren. Steine können uns in Stolpern bringen. Sollen sie manchmal sogar. Die Stolpersteine in Kiel, ich meine, das sind eigentlich mehr Rutschsteine, aber eigentlich sollen sie uns ins Nachdenken bringen. Und Steine können sehr anstößig sein. Aber mein Gott, mein Jesus, kann Steine bewegen. Und Gott will uns unsere Lasten abnehmen. Er kann das auch. Und er will sogar Steine verwandeln. An einer anderen Stelle in der Bibel lesen wir davon, dass wir manchmal steinerne Herzen haben. Und das meint vielleicht Zweifel oder Gefühlskälte oder Unglaube oder Mutlosigkeit oder Bösartigkeit. Und Jesus und Gott, die können aus einem steinernen Herz ein fleischernes Herz machen, das glauben kann, das vertrauen kann, das Mut bekommen kann. Manchmal tut Gott das direkt. Manchmal tut er es durch andere Menschen. Wir dürfen damit rechnen, dass Jesus sehr ungewöhnliche Dinge tut. Wir dürfen damit rechnen, dass Jesus uns manchmal schockt. Wir dürfen damit rechnen, dass wir Jesus nicht immer gleich erkennen und dass Jesus immer weiß, wer wir sind. Und wir dürfen damit rechnen, dass Jesus unseren Namen kennt und uns persönlich meint. Und wir dürfen damit rechnen, dass Jesus unsere Steine bewegen kann. Und das Letzte, wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, dass Jesus alles für uns getan hat, damit wir leben können. Halleluja. Manchmal müssen wir diese Steine nehmen und sie ihm geben. Und dass wir heute Abendmahl feiern, das ist so passend wie nur was. Da können wir diese Steine nehmen und sie ablegen bei ihm, heute und hier. Und dann vielleicht, darum würde ich euch bitten, wenn ihr den Kelch bekommen habt und vielleicht einen Zuspruch gehört habt, mit einem Halleluja antworten. Gelobt sei Gott. Also wenn nicht heute, wann dann? Er ist weg. Der Stein. Der Stein am Grab ist weg. Und sie sind weg. Und die Steine, die uns belasten, sie sind auch weg. Und er ist weg. Aus dem Tod, unser Herr. Und er ist der Weg. Das versucht mal jemand zu erklären, der das ins Persische übersetzen soll. Er ist der Weg. Unser Herr, er ist der Weg zu Gott und alle Blockaden, das feiern wir an Ostern. Alle Blockaden zwischen Gott und dem Menschen sind aus dem Weg geräumt. Der Weg ist frei. Der Herr ist auferstanden. Nein, 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 nein. Der Herr ist auferstanden.